Jesus, ich danke dir, dass wir die Ewigkeit mit dir schon im Lobpreis schmecken dürfen. Ich danke dir, dass wir dich erleben dürfen. Ich danke dir auch, dass wir nicht vor Altäre treten müssen und Tiere opfern müssen, sondern ja, dass wir einfach so zu dir kommen können, so wie wir sind und uns nicht verstecken brauchen. Ich danke dir, dass du uns dein Wort schenkst. Und dass du uns Menschen vor Augen führst, die ja viel mit dir erlebt haben und die ganz außerordentliche Dinge mit dir erlebt haben. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt deinen Heiligen Geist schenkst, dass du unsere Herzen öffnest, dass du unseren Geist öffnest und dass wir ja dich kennenlernen dürfen. Ja. Ganz schön, dass Vanja von dem zweischneidigen Schwert gesprochen hat. Das trifft den Punkt schon ganz gut von dem, was wir heute lesen werden. Wir lesen heute von Abraham, sicherlich von seinen schwierigsten Stunden, die er mit Gott erlebt hat, die schwierigsten Stunden, die er mit seinem Sohn erlebt hat und die er mit seiner Familie erlebt hat. Und ich möchte erstmal kurz ausholen, um nochmal zu erläutern, was Abraham in seinem Leben schon alles mit Gott erlebt hat. Abraham ist in einer Welt aufgewachsen, wo jedes Volk seinen eigenen Gott hatte, manchmal mehrere Götter. Ist in einer Welt aufgewachsen, wo sich Gott ihm persönlich offenbart hat und er ihn erkannt hat als den Schöpfer der Welt, als den einzigen Gott. Und er hat sich ihm so offenbart, dass Abraham Vertrauen in ihn geschöpft hat und ihm gefolgt ist und er versucht hat, so zu leben, wie Gott es von ihm erwartet hat. Das fängt damit an, dass er aus seinem Heimatland wegzieht, dass er in ein Land zieht, wo er niemanden kennt, dass er dort nicht heimisch wird, sondern dass er einfach Gott nachfolgt und auf das verzichtet, was ihm eigentlich sonst zugestanden hätte, sein Erbe, sein Haus, seine Familie. Und Abraham hatte die Gnade, dass er Gott so persönlich kennenlernt, dass er Gottes Stimme hören konnte, immer wieder. Und er wusste, wie Gottes Stimme klingt. Und er konnte immer sagen, das ist Gott, der jetzt zu mir spricht, und er war sich relativ sicher, auch dass er nicht verwirrt wird durch andere Stimmen. Und das ist natürlich sehr beneidenswert. Und Gott hat sich auch für Abraham entschieden. Gesagt, Abraham, du bist derjenige, den ich segnen möchte und mit dir möchte ich einen Bund schließen. Und das ist der Bund, den Gott nicht nur mit Abraham geschlossen hat, sondern den er mit ganz Israel geschlossen hat. Und Gott bestätigt diesen Bund dem Abraham gegenüber immer wieder. Und er hat eine große Verheißung für Abraham. Das steht im 1. Mose 13. Das ist der Punkt, in dem Lot sich von Abraham getrennt hat. Abraham heißt noch Abram. Der Herr aber sprach zu Abraham, nachdem sich Lot von ihm getrennt hatte, hebe doch deine Augen auf und schaue vor dem Ort, wo du wohnst, nach Norden, Süden, Osten und Westen. Das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinem Samen geben auf ewig. Und ich will deinen Samen machen wie den Staub auf der Erde. Wenn ein Mensch den Staub auf der Erde zählen kann, so soll man auch deinen Samen zählen können. Mach dich auf, durchziehe das Land seiner Länge und Breite nach, denn dir will ich es geben. Da brach Abraham auf. Man muss berücksichtigen, in dieser Situation ist Abraham schon relativ alt und Abraham hat keine Nachkommen. Wir haben schon gelesen, dass er dann noch Nachkommen bekommt, aber in dieser Situation hat er keine Nachkommen. Und es ist eine Prophezeiung für ihn, dass sein Samen die ganze Welt oder das Land bevölkern wird und dass er unzählige Nachkommen haben wird und dass sein Samen zum Segen wird für die Welt. Und das ist für Abraham natürlich schwer vorstellbar, Wie soll denn das passieren? Das kann ja eigentlich nur durch ein Wunder passieren, aber er vertraut Gott auch in diesem Punkt und ist sich sicher, das, was Gott mir sagt, das wird er auch erfüllen. Und Abraham wird ungeduldig und wir haben das letzte Mal auch mit Peter gelesen, was die Folgen dessen ist, dass Abraham versucht hat, Gott zu helfen, indem er mit Sarah dann die Entscheidung getroffen haben, dass sie Gott auf die Sprünge helfen wollen und der Ismael gezeugt wird. Und dieser Sohn, der nicht der Sohn der Verheißung ist, sondern ein Sohn des Fleisches ist, hat auch die Folgen des Fleisches in diese Familie hereingebracht. Die Folgen des Fleisches sind Unordnung, kein Segen, Ärger, Unrecht, Verletzungen. Mit all dem, was wir gehört haben und was wir gelesen haben, dass Ismael weggeschickt wurde, dass seine Mutter weggeschickt wurde und dass einfach nur Unsegen und Unglück in diese Familie hereingebracht wurde. Und Gott zeigt aber trotzdem, dass diese Verheißung weiterhin gilt. Diese Verheißung, dass der Samen von Abraham unzählig sein wird und ein Segen für die Welt sein wird, besteht weiterhin. Und Gott erneuert den Bund mit Abraham ein weiteres Mal, als er 99 Jahre alt ist. Und wieder Abraham ist in der Lage, Kinder zu kriegen mit 99 Jahren, als auch seine Frau Sarah, die ein bisschen jünger ist, kann auch keine Kinder mehr kriegen. Und für Gott ist sowas allerdings völlig egal. Ich kann euch das ja erzählen. Ihr wisst das wahrscheinlich, die meisten jedenfalls von euch, dass es uns auch so geht. Wir sind seit 8 Jahren verheiratet und wir können nach menschlichen Empfinden, nach medizinischen Urteilen keine Kinder bekommen. Und Anne ist seit Januar schwanger und im September werde ich, so Gott will und alles gut geht, Papa. Und Gott ist das völlig egal, was Ärzte sagen. Und so hat er, Halleluja, und so hat das Gott auch mit Abraham gemacht. Und seine Frau wurde schwanger und sie haben einen Sohn bekommen und haben ihm den Namen Isaak gegeben. Und Isaak ist der Sohn der Verheißung. Isaak ist der Sohn, den Gott ihnen vorbereitet hat, denn er wurde ja auch nur durch Gottes Wille und durch Gottes Gnade gezeugt, weil es eigentlich medizinisch vollkommen unmöglich war in dieser Situation. Und dadurch, dass Isaak der Sohn der Gnade ist, bedeutet auch, dass Isaak Ordnung und Segen in diese ganze Familie reinbringt. Und man kann sich vielleicht vorstellen, jeder von euch, der Kinder hat, weiß, wie er sich auf das Kind gefreut hat, wenn es kommt. Und wir erleben das ja im Moment selber bei all den Beschwerlichkeiten, die Anne in der Schwangerschaft freut sie sich natürlich unglaublich auf dieses Kind. Und ich freue mich auch schon auf dieses Kind. Und wir werden uns wahrscheinlich noch mehr freuen, wenn das Kind endlich da ist. Und so kann man sich das ja auch vorstellen bei Abraham und seiner Frau, wie sehr sie sich auf das Kind gefreut haben und wie wichtig dieses Kind für sie ist. Und der Isaak, das ist ja eine europäische Form des Namens, die in unseren Übersetzungen der Bibel drin steht. Der hebräische Name ist Yitzhak. Und Yitzhak ist wahrscheinlich eine Kurzform. Also es gibt mehrere Varianten. Man ist sich nicht hundertprozentig sicher, woher der Name kommt. Also es ist ein rein hebräischer Name. Es gab den Namen offensichtlich vorher noch nicht. Den gibt es also auch nur im hebräischen Sprachraum und später dann auch im arabischen Sprachraum. Yitzhak ist wahrscheinlich eine Kurzform von Yitzhak El und das heißt, El hat jemanden zum Lachen gebracht und El ist ein Name für Gott auch im Hebräischen. Das heißt, Gott hat mit diesem Isaak jemanden zum Lachen gebracht, nämlich natürlich seine Eltern. Und vielleicht haben sie ja auch einfach darüber gelacht, dass in ihrem hohen Alter tatsächlich noch ein Kind geschenkt wird. Der Isaak ist also Ja, das Kind, auf das sie gewartet haben. Isaak ist das Kind der Hoffnung. Isaak ist das Kind, von dem sie ausgehen, dass er die Prophezeiung von Gott auch erfüllt, dass der Same Abrahams so zahlreich werden wird. Und sie erwarten natürlich, dass Isaak ganz viele Kinder bekommen wird und dass Isaaks Kinder viele Kinder bekommen werden und dass sie zahlreich werden, dass sie das Land bevölkern werden und dass sie zum Segen für die ganze Welt werden. Und es wird ja auch so sein. Und der Isaak und der Abraham und dann später noch der Jakob, die werden von den Juden heute immer noch als Erzväter bezeichnet. Das heißt, sie sind der Ursprung des Volkes Israel. Und man kann das in dem Stammbaum von Jesus nachlesen, was dann der Stammbaum eigentlich des Josef ist. Also, dass man selbst von Jesus zurück nachvollziehen kann, dass also seine Vorfahren letztendlich Isaak und Abraham sind. Und dadurch, dass die Juden im Prinzip ja nur die Schriften des Alten Testaments haben, spielt der Isaak und der Abraham noch eine ganz andere hervorgehobene Rolle als vielleicht in unserem Glauben. Der ist für die Juden unglaublich wichtig. Das muss man sich also vorstellen. Man hat also das geliebte Kind und folgt Gott nach. Man hat diese Verheißung von Gott und man wünscht seinem Kind natürlich nur das Allerbeste und man geht auch davon aus, dass Gott diese Verheißung, die er für einen hat, auch zur Erfüllung bringt. Und der Abraham hat daran, glaube ich, auch gar keinen Zweifel, weil er dieses Wunder des Isaaks in seinem Leben erlebt hat, weil er schon so oft erlebt hat, dass Gott ihm treu war und auch bei all dem Mist, den Abraham ja auch in seinem Leben gemacht hat. Abraham ist ja nicht nur das große Glaubensvorbild für uns, wenn wir uns die Zeugung des Ismaels ansehen und das Leben des Ismaels. Es ist ja eine unmittelbare Folge des Ungehorsams letzten Endes von Abraham. Und Abraham kann trotzdem feststellen, dass Gott trotz des Scheiterns ja nicht von seiner Prophezeiung ablässt und nicht von Abraham ablässt, sondern den Bund mit ihm beibehält und erneuert. Gott ist nicht so, dass er Abraham deswegen verwirft. Petrus sagte, als er vor dem Hohen Rat stand, als Jesus gekreuzigt war, wieder auferstanden war, als der Hohe Rat ihm ein Redeverbot erteilen wollte, um zu verhindern, dass die Nachricht von dem auferstandenen Jesus in die ganze Welt getragen wird. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das würden wir ja wahrscheinlich alle erstmal so unterschreiben. Ja, es ist so selbstverständlich, wenn Gott mir das sagt, mache ich das auch. Und Abraham wird sich das auch gedacht haben. Klar, ich werde Gott gehorchen. Er hat mir so viel Segen gebracht. Der will meine Nachkommen möchte er so reich beschenken. Und in dieser Situation passiert etwas Außergewöhnliches. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Abraham kennt die Stimme Gottes und Abraham sagt: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer dar, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Das ist 1. Mose 22. Es fängt damit an, dass es einen Erzähler gibt, der sagt, dass Gott den Abraham prüfen möchte. Abraham weiß das nicht. Abraham hört nur die Stimme von Gott, weiß, dass es Gott ist und hört das jetzt. Und ich will das nochmal lesen, weil es eigentlich ungeheuerlich ist und jedem widerspricht, was wir uns vorstellen von Gott. So ist doch nicht der Gott, den wir uns vorstellen. Nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer dar, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Das heißt, Gott fordert hier den Abraham auf, seinen geliebten Sohn, den Sohn der Verheißung, bei dem er davon ausgeht, dass Isaak derjenige ist, der so viele Nachkommen haben wird, dass er geopfert wird. Das Kindsopfer an sich hat in der Geschichte Israels immer mal wieder eine Rolle gespielt, aber nicht in dem Sinne, dass es jemals von Gott gefordert worden wäre, sondern es waren die Völker, die um Israel herum gelebt haben, die immer wieder Kindsopfer dargebracht haben, letzten Endes Kinder in Götzen geopfert haben. Und Israel ist immer wieder in Sünde verfallen und es gab immer wieder Könige, die auch fremden Göttern geopfert haben, sodass dieses Kindsopfer auch immer wieder vorgekommen ist in der Geschichte Israels. Aber das hat nie etwas mit Gott zu tun. Und in dieser Situation sagt das Gott allerdings zu Abraham. Er möchte das hier von Abraham. Wenn man sich das vorstellt, ist es erstmal so, Abraham hatte nicht die Bibel. Abraham wusste wenig von Gott. Er wusste eigentlich nur das von Gott, was Gott ihm offenbart hat. Abraham kannte das Ende nicht. Abraham wusste auch nicht, dass das eine Versuchung ist. Das allererste, was man denkt, ist, Gott widerspricht sich hier erstmal selbst. Er hat seinem Volk geboten, du sollst nicht töten. Das heißt auch, du sollst deine Kinder selbstverständlich nicht töten. Auf der anderen Seite gibt es verschiedene Regeln, die Gott aufstellt, dann später für das Volk Israel. Unter anderem im 2. Mose 13, Vers 12 steht, so sollst du dem Herrn alle Erstgeburt aussondern, nach jedem ersten Wurf vom Vieh, den du bekommst. Alles, was männlich ist, soll dem Herrn gehören. In 2. Mose 22 steht, dein Überfluss und dein Bestes sollst du nicht zurückbehalten. Deinen erstgeborenen Sohn sollst du mir geben. Das sind Aufforderungen von Gott an das Volk Israel, was nie wörtlich umgesetzt wurde, dass sie tatsächlich ihre Kinder, ihren erstgeborenes Kind hätten wirklich hingeben müssen. Das war nicht der Plan, sondern es ist so, dass es klare Regeln dafür gab, dass es ein Symbol ist, dass also das erstgeborene Kind symbolisch Gott gegeben wird. Und das konnte auf unterschiedliche Art und Weise passieren. Hannah hat das zum Beispiel gemacht, dass sie ihren Sohn Samuel dem Priester Eli gegeben hat, damit er ausgebildet wird. Und das war der Urgedanke, der dahinter steht, zu sagen, gib mir deinen Erstgeborenen, weil man Kinder, junge Männer ausbilden wollte zum Tempeldienst, zum Priesterdienst. Das ist ein Gedanke, den es auch im Mittelalter oder bis in die Neuzeit auch unter Christen gibt. Es war häufig üblich in sehr gläubigen Familien, dass ein Kind, gerade in der katholischen Kirche, also wenn sie katholisch sind, dass ein Kind in dem Sinne Gott gegeben wird, dass es also Priester wird oder dass eine Tochter Nonne wird. Und das ist immer noch ein Gedanke, der also auch bei uns Christen da ist. Im 4. Mose steht eine Regelung dafür, alle Erstgeburt und Geburt unter allem Fleisch, die sie dem Herrn bringen, es sei ein Mensch oder ein Vieh, soll dein sein, also Gottes sein. Doch sollst du die Erstgeburt vom Menschen lösen lassen. Das heißt, es gab ein Ritual, dass man also seine Erstgeburt symbolisch Gott gegeben hat und dann ein symbolisches Lösegeld bezahlt hat, um halt dieses Geschenk Gottes, das Kind, behalten zu dürfen und es nicht Gott zu geben. Und das ist etwas, was die Juden heute immer noch feiern. Das ist so, aber das gelesen, dass das ein Fest ist, was wohl relativ aus der Mode gekommen ist in jüdischen Gemeinden, aber es gibt dieses Fest und das heißt Piduyen oder so ähnlich, nee, Piduyen Haben oder so heißt das. Und das ist heute immer noch so, dass sie also dann ihr Kind abgeben, nach so und so vielen Tagen, geben sie das Kind beim Rabbi ab und dann ist also das Kind symbolisch bei Gott, wird dann also von Gott ausgerüstet. Und es geht wirklich um ein wirklich kleines Kind, also es ist ein Baby. Und es wird dann, ich weiß nicht, nach 2 Stunden oder so, dann wahrscheinlich im Rahmen eines Gottesdienstes oder so, wird dann das Kind wieder abgeholt und man zahlt ein symbolisches Lösegeld. Also eine Tradition, die heute wieder teilweise gefeiert wird in jüdischen Gemeinden. Aber davon wusste Abraham hier ja nichts. Hier steht nichts davon, dass Gott vielleicht ein Lösegeld von ihm haben möchte. Und man kann sich ja mal überlegen, wenn man fest davon überzeugt ist, ich habe jetzt Gottes Stimme gehört und er sagt mir das, wie man selber reagieren würde. Ich lese mal weiter, und wie Abraham reagiert hat. Da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel und er nahm 2 Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, den ihm Gott genannt hatte. Wenn man das mal damit vergleicht, wie Abraham vorher auf Gott reagiert hat, wenn man das mal damit vergleicht, wie Abraham reagiert hat, als Gott ihm offenbart hat, dass er Sodom und Gomorra zerstören wird. Da hat Abraham gekämpft. Da ist er aufgestanden und hat gebettelt. Er hat davon gesprochen, wenn es 50 reine Seelen gibt, dann verschone sie. Wenn es 40 gibt, wenn es 30 gibt. Er hat also argumentiert und er war ja schockiert von dieser Entscheidung Gottes. Und hier nicht mehr. Das heißt, dass Abraham in seinem Leben schon einiges mit Gott erlebt haben muss, dass er hier nicht mehr aufsteht gegen ihn. Und ich gehe davon aus, dass Abraham auch geschwiegen hat. Also wir lesen es in den Versen später, der Isaak wusste von nichts. Er hat es ihm nicht erzählt. Und es steht auch nicht da, dass er seiner Frau Sarah erzählt hat. Sarah wusste auch von nichts. Das heißt, Abraham hat das mit sich und Gott ausgemacht, im Schweigen. Und ich bin mir sicher, dass Abraham die ganze Zeit zu Gott geschrien hat. Denn das war sein geliebter Sohn. Und er ist trotzdem, also ich finde das einfach ungeheuerlich, wie Abraham hier im Vertrauen zu Gott und in der Nachfolge diese Entscheidung trifft und einfach sagt, ich mache das jetzt. Ja, wenn ich das vergleiche mit anderen, die einen Auftrag von Gott bekommen. Ja, Jona, der rennt von links nach rechts, der versucht das Land zu verlassen, der fährt aufs Schiff irgendwo anders hin, damit er so Gottes Auftrag nicht ausführen muss. Und Abraham steht morgens auf und sattelt seinen Esel und bereitet alles vor, so wie Gott es von ihm erwartet. Das ist natürlich erstmal fürchterlich bewundernswert, weil man selber sieht das ja auch, wenn man glaubt, dass Gott einem etwas gesagt hat, was man tun soll, dass das vielleicht nicht immer dem entspricht, was man sich vorstellt. Und dass es nicht dem entspricht, was vielleicht das eigene Herz einem sagt. Denn mir morgen Gott sagen würde, und ich bin davon fest überzeugt, dass es tatsächlich Gott dann war, dass ich nach Vietnam gehen soll, ohne meine Frau, ohne mein noch nicht geborenes Kind und soll dort Missionar werden, dann würde ich ja erstmal wahrscheinlich verrückt spielen. Ich glaube nicht, dass ich einen Koffer packen würde und sagen würde, Anne, Gott hat es zu mir gesprochen, ruf mich an, wenn das Kind da ist, ich mache dann mal einen Urlaub von meinem Missionarsdienst, komme dann mal wieder.
Aber das ist Gott, der mir das gesagt hat. Abraham ist ja ganz anders. Und es spricht einfach dafür, dass Abraham mittlerweile eine unglaublich enge Beziehung zu Gott hat. Und er hatte auch eine Aussicht, die hier nicht beschrieben wird. Da können wir später noch drauf eingehen. Abraham geht also mit seinem Sohn Isaak und mit seinen beiden Knechten und dem Esel dorthin, wo Gott ihn haben will. Und es dauert eine Weile, bis er da ist. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Wenn ich das lese, habe ich schon den Kloß im Hals, den Abraham gehabt haben muss, als er den Ort denn dann tatsächlich gesehen hat. Wenn ich unterwegs bin, dann kann ich immer noch mit Gott in Gedanken schimpfen oder mit ihm argumentieren. Was ist mit dem, was du mir gesagt hast? Wie soll denn Isaak zum Segen werden? Wie soll denn Isaaks Kinder das Land bevölkern? Wie soll das funktionieren, wenn ich ihn zurückgeben muss? Abraham wusste, dass dieser Sohn Isaak Gottes Sohn ist. Es ist nicht sein Sohn, weil er hat ihn im Prinzip durch ein Wunder erhalten. Und vielleicht ist das auch eine Antwort von vielen, die Abraham in seinem Herzen hatte. Ja, ich habe ja vielleicht auch gar kein Anrecht auf diesen Sohn. Weil er ihn mir Gott geschenkt hat, dann kann ihn Gott mir natürlich auch wieder nehmen. Er ist jetzt in dieser Situation und ich stelle mir mal vor, was macht denn Isaak? Isaak geht jetzt neben ihm her, sein Vater redet nicht mit ihm. Ich glaube nicht, dass Abraham die Kraft hatte, Smalltalk zu machen in den 3 Tagen. Sondern er war mit seinen Gedanken und mit seinem Herzen bei Gott und hat mit Gott argumentiert und hat mit Gott gesprochen. Isaak weiß, dass irgendwas nicht stimmt. Die Knechte, das wussten, sei mal dahingestellt. Vielleicht sind sie auch mit dem Esel hinterhergegangen. Aber Isaak wird seinen Vater gut gekannt haben. Wir wissen nicht genau, wie alt Isaak da war. Nach jüdischer Tradition war er schon über 30. Das spielt aber vielleicht auch keine Rolle. Fakt ist, dass er für Abraham ja immer noch das Kind ist. Und Isaak wird seinen Vater sehr gut gekannt haben und er wird schon gemerkt haben, dass irgendwas nicht in Ordnung ist und dass irgendwas nicht normal ist. Sie sind also 3 Tage unterwegs, sie sind jetzt angekommen. Da sprach Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten, dann wollen wir wieder zu euch kommen. Es ist eigentlich alles vorbereitet, das Holz ist also da und sie gehen also jetzt auf diesen Berg Moria. Moria ist der Berg, auf dem wahrscheinlich der Tempel gebaut wurde. In Jerusalem. Jerusalem als Stadt gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Andere Ausleger sagen, dass Moria vielleicht auch Golgatha ist. Geistlich gesehen ist es wahrscheinlich beides. Und er nimmt also seine Knechte nicht weiter auf dem Weg, sondern nimmt nur seinen Sohn. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und sie gingen beide miteinander. Sie sind also eng beieinander zusammen und jetzt sind die Knechte nicht mehr da. Und Isaak ist natürlich durch die ganze Situation 3 Tage mein schweigender mit sich oder mit Gott kämpfenden Papa neben mir. Irgendwann platzt es dann halt aus Isaak auch heraus. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater. Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Antwortet genauso, wie er zu Gott gesagt hat, hier bin ich. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Lamm zum Brandopfer? Was soll denn Abraham dazu sagen? Soll er ihn jetzt anlügen? Jetzt sagen, so, weiß ich noch nicht, gucken wir mal, wo das Lamm ist. Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. Abraham hat hier eine gewisse Perspektive, das löst sich ja dann auch noch zum Schluss. Isaak kann es nicht wissen. Es gibt, wir kennen das Ende, wir kennen diese Geschichte, wir haben sie schon oft gehört. Sie ist, teilweise wird sie auch in christlichen Kreisen hochkontrovers diskutiert, weil es ja im übertragenen Sinne um Menschenopfer geht. Wir können dann noch die Parallele natürlich zu Jesus und seinem Opfertod ziehen. Interessant ist, an dieser Stelle wird gesagt, dass Isaak das Holz trägt für dieses Opfer. Und in mittelalterlichen Darstellungen, oder andersrum, im Mittelalter konnten viele nicht lesen. Die Bibel gab es bis zur Reformation fast nur in Latein und jedenfalls in Deutschland. Und viele biblische Szenen wurden in Kirchenfenstern dargestellt, wurden auf Altären dargestellt, damit also dann die Priester oder jeder dem anderen biblische Geschichten auch bildhaft darstellen konnten, weil sie sie ja auch nicht nachlesen konnten. Und man hat auch im Mittelalter diese geistliche Perspektive dieser Geschichte natürlich schon mit Jesus in Verbindung gebracht. Und diese Szene, in der Isaak das Holz trägt, wird in mittelalterlichen Darstellungen immer so dargestellt, dass das Holz wie ein Kreuz aussieht. Also es sind so Reisigbündel, die dann so zu so einem Kreuz zusammengeschnürt sind, und das trägt er auf seinem Rücken. Und als sie an den Ort kamen, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar und schichtete das Holz darauf. Und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Der Isaak wehrt sich nicht. Er ist auch im vollen Vertrauen auf seinen Vater und er weiß sicherlich von seiner Geburt, er weiß, wie alt seine Eltern sind. Er weiß, dass das nicht mit menschlich erklärbaren Dingen zugegangen sein kann, dass Isaak geboren wurde. Und er gibt sich hier seinem Vater auch hin. Und diese, in unserer Bibel wird es immer genannt, die Opferung Isaaks. Bei den Juden wird immer gesprochen von der Bindung Isaaks, weil Isaak hier also gebunden wird und sich freiwillig binden lässt. Und Abraham zieht es einfach durch. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Wir wissen, dass und wir glauben das, denke ich mal, auch alle, dass Gott uns nur Aufgaben aufträgt, von denen er weiß, dass wir sie bewältigen können. Das heißt, Gott vergewaltigt uns nicht mit Aufgaben, die wir nicht schultern können, die wir nicht tragen können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer von uns in der Lage wäre, diese Aufgabe zu tragen, die Abraham hier tragen musste. Unter all den Voraussetzungen, auch die ich genannt habe. Aber Abraham ist in dem Sinne, noch so furchtbar das klingt und so schlimm diese Vorstellung ist, ist er in dieser Situation voll im Gehorsam und wäre bereit, es zu tun. Oder er ist bereit, es zu tun. Er tut es. Doch Gott zeigt seine Gnade. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham, ruft ihn zweimal, damit er ihn auch hört. Und er antwortete das dritte Mal mit: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast, um meinetwillen. Gott hat Abraham hier also auf eine ungeheuerliche Art und Weise geprüft, wie wir sie uns kaum vorstellen können. der hat diese Prüfung tatsächlich bestanden. Da erhob Abraham seine Augen und schaute, und siehe, da war hinter ihm ein Widder, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer dar an der Stelle seines Sohnes. Und Abraham nannte den Ort, der Herr wird dafür sorgen, für das Brandopfer. So dass man noch heute sagt, auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Was im übertragenen Sinne natürlich auch dann für den Tempel gilt. Wenn ich als Jude zum Tempel gehe, auf den Berg Moria, wo Abraham bereit war, seinen einzigen Sohn zu opfern, ist das auch der Ort, an dem ich anbete. Es ist der Ort, an dem ich Gott nahe bin und wo ich mir sicher sein kann, der Herr wird dafür sorgen. Und der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel herzu und er sprach: Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast, darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres, und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, letzten Endes dann durch Jesus Christus, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Und Abraham kehrte wieder zurück zu seinen Knechten, und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba, und Abraham wohnte in Beersheba. Ich bin davon überzeugt, dass das nicht nur für uns eine Stelle ist, wo wir am Kämpfen sind, weil wir Gott anders kennen und Gott anders erleben und uns nicht vorstellen können, dass Gott so eine harte Herausforderung für uns hat. Und ich bin mir sicher, dass auch trotz des guten Endes für Abraham es ein einschneidendes Erlebnis in seinem Leben gewesen ist, das Messer zu nehmen und tatsächlich kurz davor zu sein, die Kehle des eigenen Sohnes durchzuschneiden. Und auch bei Isaak ist das sicherlich nicht spurlos vorbeigegangen. Und später wird Gott auch definiert als der Gott Abrahams und der Gott, den Isaak fürchtete. Weil Isaak natürlich schon sehr mitgenommen wurde. Das steht nicht in der Bibel, aber es gibt eine jüdische Überlieferung, dass Sarah, die von dieser ganzen Sache nichts wusste, die zu Hause geblieben ist, der Abraham sicherlich nichts erzählt hat, weil sonst wäre er ja wahrscheinlich nie aufgebrochen, dass Sarah, als sie das erfahren hat, was hier passiert ist, 6-mal aufgeschrien habe und dann gestorben sei. Einfach aus Schock von dem, was passiert ist. Das ist nicht biblisch, das ist, also vielleicht ist es auch eine Sage. Jedenfalls ist es eine jüdische Überlieferung, die nicht in unserem Kanon drin ist. Im Talmud steht das. Und hier steht dann nur dann am Anfang des Kapitels 23, und Sarah wurde 127 Jahre alt, und dass sie dann also stirbt. Es gibt für uns, sagen wir mal so, es gibt die jüdische Perspektive auf diese Geschichte, das ist die Perspektive des Abrahams, das ist vielleicht die Perspektive des Isaaks, die wir hier ein bisschen uns angeschaut haben. Für uns gibt es sicherlich noch eine andere Perspektive auf diese Geschichte, und das sind die deutlichen Parallelen zu Jesus. Es ist nicht nur der Ort, an dem das stattfindet, es ist das Opfer, das stattfindet, es ist das Lamm, was letzten Endes geopfert wird, das Lamm Gottes, und es ist der einzige Sohn, der geopfert werden soll. Und es gibt hier die Formulierung des einzigen Sohns, und es ist im im Urtext ist das dieselbe Formulierung, die, oder dasselbe Wort, was verwendet wird in Matthäus 3. Der Einzige, den du lieb hast, wird über Jesus gesagt. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das trifft auf Gott zu, der seinen Sohn hingibt, und es trifft in diesem Fall hier auf Isaak zu. Es ist der einzige Sohn, weil der Ismael als der Sohn des Fleisches für Gott und vielleicht auch für Abraham in dieser Situation nicht gezählt hat. Ist also der Isaak der einzige Sohn, und er ist auch der Sohn der Verheißung. Und für uns zeigt es, in dem, was zwischen Abraham und Gott und Isaak hier passiert ist, vielleicht annähernd, vielleicht ein kleines bisschen von dem, was Gott erlebt hat beim Tod seines Sohnes, seines Einzigen, den er lieb hatte. Denn als Jesus hingegeben wurde, kam kein Engel aus dem Himmel und hat es verhindert, sondern es wurde vollbracht. Und Jesus hat sich hingegeben und Gott hat sich hingegeben am Kreuz. Und das können wir hier nacherleben, indem es für uns eigentlich noch persönlicher wird, indem wir hier also in einer Situation nachlesen, die jedenfalls die Väter unter uns das vielleicht annähernd begreifen können, was das bedeuten mag, seinen Sohn hinzugeben. Und ich denke mal, jeder, der von uns Vater ist, kann sich das nicht vorstellen, das zu tun. Seinen Sohn hinzugeben. Und Gott hat es trotzdem getan und er hat es für uns getan. Weitere Parallele, die ich dazu schon genannt habe, war das Holz auf dem Rücken und letzten Endes natürlich das Lamm, was gegeben wird, das Lamm Gottes, was dann anstelle des Isaak gegeben wird. Und es ist Jesus, der anstelle von uns an dem Kreuz hängt. Und letzten Endes ist es auch hier der Widder, der anstelle von Abraham, Isaak und dem Volk Israel geopfert wird. Denn die Sünde ist natürlich auch bei ihnen da. Die Perspektive, die Abraham hier hatte und die nicht hier steht, sondern die uns dann erst im Neuen Testament gezeigt wird, wurde letztens in der Bibelstunde gelesen. Und zwar ist das in Hebräer 11, ab Vers 8. Durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte, und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Durch Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißung auf, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Ich springe jetzt mal. Durch Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden, und sie gebar, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war, weil sie den für treu achtete, der es verheißen hatte. Darum sind auch von einem einzigen, der doch erstorben war, Nachkommen hervorgebracht worden, so zahlreich wie die Sterne des Himmels und wie der Sand am Ufer des Meeres, der nicht zu zählen ist. Dann ab Vers 17. Durch Glauben brachte Abraham den Isaak dar, als er geprüft wurde, und opferte den Eingeborenen, er, der die Verheißung empfangen hatte. Zudem gesagt worden war, in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Also es wird hier festgehalten, dass Abraham tatsächlich geopfert hat, auch wenn der allerletzte Schritt unterblieben ist. Er zählte darauf, dass Gott imstande ist, auch aus den Toten aufzuerwecken, weshalb er ihn auch als ein Gleichnis wieder erhielt. Durch Glauben segnete Isaak den Jakob und den Esau im Hinblick auf zukünftige Dinge. Abraham wurde geschenkt in dieser Situation, in seinem Schweigen. Wir kennen seine Gedanken nicht. Seine Gedanken werden nicht wiedergegeben. Können Sie uns nur vorstellen. Sie werden uns in dieser Stelle aber vielleicht ein bisschen deutlich gemacht. Abraham wurde der Glauben geschenkt, dass Gott von den Toten auferwecken kann. Und er war sich sicher, dass Gott trotzdem, was er jetzt hier von Abraham fordert, dass Gott trotzdem seiner Verheißung treu bleibt und dass Isaak trotzdem der Sohn des Glaubens ist, der dann so viele Nachkommen haben wird. Und die Perspektive, die ihm Gott offenbart hat, in seinem inneren Kampf mit Gott, ist, dass Abraham wusste, dass Gott von den Toten auferwecken kann. Er war sich sicher, wenn Gott es schenken kann, dass meine Frau, im wahrsten Sinne des Wortes, im biblischen Alter ein Kind kriegen kann und ich in meinem biblischen Alter ein Kind zeugen kann, dann ist es für Gott auch kein Problem, einen Toten zum Leben aufzuerwecken. Das heißt, Abraham hatte eine Perspektive, die im Buch Genesis nicht beschrieben ist und die uns erst hier im Hebräerbrief eigentlich klar gemacht wird. Und das ist häufig eine Perspektive, die bei vielen Predigten, die ich auch dazu gelesen habe, überhaupt nicht vorkommt, weil dieser Querschlag überhaupt nicht gezogen wird ins Neue Testament. Und uns wird offenbart, der Heilige Geist hat dem Schreiber des Hebräerbriefs offenbart, dass Abraham diese Perspektive hatte. Abraham wusste, dass Gott von den Toten auferwecken konnte. Und deswegen hätte ihn der Engel nicht gestoppt, ist auch durchgezogen, weil er gewusst hätte, dass Gott anschließend den Isaak auch wieder auferweckt hätte. Und das ist die Perspektive, die Gott auch hatte, als er seinen Sohn hingegeben hat, bei all dem Schmerz, den er empfunden hat, bei all dem, was er erlebt hat als Vater, als sein Sohn ans Kreuz geschlagen wird und ins Totenreich hinabsteigen muss und all das durchmachen muss, was eigentlich wir verdient hätten, was jeder von uns verdient hätte, hatte er natürlich die Perspektive, ich weiß, dass er von den Toten auferstehen wird, denn er ist ja mein Sohn und er ist Gott. Und allein diese Perspektive, dass Abraham wusste, dass das nicht das Ende des Isaaks ist, macht es mir jedenfalls die Beschreibung im Buch Genesis verständlich. Weil ich ohne diese Perspektive mir Abrahams Verhalten fast nicht erklären kann. Ich glaube, diese Perspektive musste Abraham haben. Ohne diese Perspektive wäre es nicht möglich gewesen. Und er wusste, dass Gott treu ist und er wusste, dass Gott alles möglich machen wird und er wusste, dass Gott diesen Sohn, den Isaak, den er ihm geschenkt hat und von dem er prophezeit hat, dass er zum Segen wird für alle Völker, dass Gott das auch umsetzen wird und dass Gott treu ist. Und so hat Abraham eine unglaublich enge Beziehung zu Gott, die sehr beneidenswert ist und die wir uns alle wünschen können. Und sie zeigt uns auf jeden Fall in diesem Punkt, weswegen man auch davon spricht, ja, dass Abraham ein großer Glaubensheld ist, ein Glaubensvorbild ist, wie man mit Gottes Plänen umgehen kann. Und wir können uns sicher sein, wenn Gott uns etwas offenbart, gerade auch von den Offenbarungen, die vielleicht noch nicht passiert sind, die im Buch der Offenbarung drinstehen, die noch vor uns liegen. Wir können uns sicher sein, dass Gott das macht. Gott hat alle seine Offenbarungen und seine Prophezeiungen, die in der Bibel stehen, erfüllt. Und es sind unendliche. Es gibt Wahrscheinlichkeitsrechnungen dazu, die enden alle in der Unendlichkeit, wie wahrscheinlich es ist, dass überhaupt eine Prophezeiung erfüllt wird. Und die Vielzahl von Prophezeiungen, die es in der Bibel gibt, da können wir uns sicher sein, die werden erfüllt. Und wenn wir von Gott einen Plan bekommen, dann können wir uns so sicher sein wie der Abraham, dass Gott uns durchtragen wird, dass Gott uns ausrüsten wird und dass dieser Plan auch umgesetzt wird. Und da können wir dankbar für sein. Jesus, ich danke dir, dass wir diese Perspektive von Abraham kennenlernen dürfen. Ich danke dir, dass Abraham nicht vollkommen war, dass Abraham ein Mensch war, so wie ich, ein Mensch wie jeder von uns war. Ich danke dir, dass wir von Abrahams Fehlern lesen dürfen, dass wir von seinem Wut lesen dürfen, als du Sodom und Gomorra zerstören wolltest, von seiner Traurigkeit und von seinem Kampf mit dir. Und ich danke dir, dass wir auch von seiner Entwicklung lesen dürfen, wie er im Wandel mit dir auch durch dich verändert wurde und tatsächlich zu einem Punkt gekommen ist, den wir uns schwer vorstellen können. Ich danke dir, dass du ein gnädiger Gott bist und ich danke dir, dass du deinen Sohn für uns hingegeben hast und dass du uns ja hier einfach ansatzweise zeigst, was das bedeutet. Ich danke dir, dass wir an das ewige Leben glauben dürfen. Danke dir, dass wir wissen dürfen, dass wir die Ewigkeit mit dir verbringen dürfen. Und ich danke dir, dass wir nicht unsere Kinder opfern müssen, sondern dass wir so kommen dürfen, wie wir sind, zu dir, mit all unseren Makeln, mit all dem, was wir mit rumtragen, mit all der Sünde, die immer wieder in unser Leben durchschlägt. Und ich danke dir, dass du die Gnade hast, dass du uns kennst, dass du unser Fleisch kennst und dass du trotzdem immer wieder die Gnade hast, uns anzunehmen, so wie du Abraham trotz seiner Sünde immer wieder angenommen hast.